Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den. Daniela Honigmann grüßt Sie aus dem Prager Studio. Heute hören Sie bei uns die fünfte Folge unserer Podcast-Reihe Sechsmal Tschechien. Darin geht es um die Themen Demokratie, Rechtsstaat und politische Bildung. Wir gehen der Frage nach, ob die Menschen hierzulande wirklich solche Politikmuffel sind. Und mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit untersuchen wir, ob Tschechien nach den Abgeordnetenhauswahlen im kommenden Jahr ein ähnliches Szenario wie Ungarn oder der Slowakei droht. Erstellt hat die Podcast-Folge Ferdinand Hauser in Zusammenarbeit mit Ivo Vatzik. Sechsmal Tschechien, die zweite Staffel. Sechs neue Folgen, sechs neue Themen. Ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
Ich stehe auf dem Marktplatz von Chomutov in Nordböhmen, einer Stadt, in der bei den letzten Europawahlen nur rund ein Viertel der Wahlberechtigten gewählt hat. Ich will gleich mal hier die Menschen auf dem Marktplatz befragen, ob sie wählen gehen oder nicht und warum, ob sie das politische Geschehen verfolgen und was sie überhaupt von Demokratie halten.
Das sind doch alles immer nur die gleichen Versprechungen, aber am Ende passiert nichts. Ganz gleich, ob es sich um die eine oder die andere Partei handelt. Alles nur leere Wahlversprechen, die keiner einhält.
Und deshalb würde sie auch nicht wählen gehen, sagt mir die Frau in ihren Hackenschuhen. Sie beendet ihre Standpauke mit einem ruppigen Nasledano und lässt mich im langsam stärker werdenden Nieselregen stehen. Ich setze meinen Spaziergang über den Marktplatz fort. In der Fahrerkabine eines Lastwagens machen gerade zwei Männer Mittagspause. Ich strecke mein Mikrofon ins Cockpit hinein. Wählen würden sie nicht, erklären sie mir. Ihn würde das nicht reizen und er habe auch keinen Überblick, sagt der eine Mann. Die Politik interessiere ihn nicht, denn es sei doch ohnehin alles immer das Gleiche, egal wie die Wahlen ausgingen, so der Mann auf dem Beifahrersitz. Und der Fahrer ergänzt, er würde mittlerweile auch kaum noch Nachrichten schauen. Da gäbe es nur negative Nachrichten, meint er. Meine verzweifelte Frage, ob die beiden nicht das Bedürfnis hätten, etwas zu ändern, verneinen beide Männer kopfschüttelnd. Aber die Demokratie, was halten die beiden Nichtwähler von der Demokratie als System? Sie finden sie gut. Da widersprechen wir uns jetzt aber, sagt der Beifahrer. Allerdings denke ich und lasse die beiden Herren mit ihrem Pausenbrot allein. Auf der anderen Seite des Marktplatzes spreche ich einen Straßenkehrer an. Er trägt eine neonorangene Warnweste. Ich frage ihn, ob er wählen geht.
Wählen? Wen soll ich denn wählen? Mich wählt doch auch keiner.
Jeder Tag?
Er rammt seinen Besen und seine Schippe auf die Pflastersteine und kommt ins Erzählen.
Unter den Kommunisten war alles besser. Das Brötchen hat 30 Heller gekostet. Heute gibt es keine Freiheit. Stattdessen sind sich die Leute unsicher, ob sie ihre Arbeit behalten können. Früher aber hatte man Arbeit. Unter den Kommunisten war alles besser.
Unter den Kommunisten war alles besser? Davon, dass in der kommunistischen Tschechoslowakei politische Gegner verfolgt und ermordet wurden, will der Straßenkehrer anscheinend nichts wissen. Doch man muss nur lange genug fragen und trifft in Chomutov auch auf überzeugte Demokraten und politisch engagierte Menschen. Einer von ihnen ist Jan Rötling. Er ist Mitglied der lokalen Partei Pro Chomutov. Vor unserem Interview erkläre ich ein wenig kleinlaut, dass ich Chomutov nicht als extremes Negativbeispiel darstellen will, wo keiner wählen geht. Doch Rötling winkt ab. Das sei nun einmal die Realität, sagt er schulterzuckend. Die Menschen in der Stadt würden sich eben nicht für die Politik interessieren.
Ich sitze in der Stadtverordnetenversammlung und finde es natürlich sehr schade, dass die Menschen nicht wählen gehen. Manchmal lese ich in den sozialen Netzwerken oder höre auf der Straße, wie sich die Menschen beschweren. Alles sei schlecht und die Politiker würden sich nur bereichern. Ich ermuntere sie dann zum Wählen, schildere, dass man sich dann mit Anliegen an seinen politischen Vertreter wenden kann. Aber ich höre immer die gleiche Antwort. Das macht keinen Sinn. Es ändert sich eh nichts. Wir gehen nicht wählen.
Aber woran liegt das? Rödling führt das niedrige Interesse unter anderem auf die historische Entwicklung Nordböhmens zurück, die bis heute zur Folge hat, dass die Region als strukturschwach und abgehängt gilt. Doch es sind wohl auch Ereignisse der letzten Zeit, die dazu beitragen, dass das Vertrauen in die Politik in Chomutov nicht gerade groß ist. So kam es in der Vergangenheit in der Stadt immer wieder zu Stimmenkauf, weshalb etwa die Kommunalwahlen wiederholt werden mussten. Und auch Korruption ist ein Thema. Der Bürgermeister der Stadt wurde im August 2024 wegen Betrugsverdachts festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Die Folge ist nicht nur eine niedrige Wahlbeteiligung, sondern auch eine große Stimmzahl für populistische Parteien. Wie kann angesichts dessen das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden? Es sei die Aufgabe der Politiker, unter die Leute zu gehen, die Politik zu erklären und sie dafür zu begeistern, meint Jan Rödling. Doch das sei ein sehr langwieriger Prozess, so der Lokalpolitiker. Der Politikwissenschaftler Jan Jemetz hat einen spannenden Nebenjob. Er ist als Wahlbeobachter in der Welt unterwegs. Als wir uns im Studio von Radio Prag International treffen, stellt er seine Wasserflasche aus Plastik auf dem Tisch ab. Sie ist voll von arabischen Buchstaben und stammt noch von der letzten Mission aus Jordanien. In Tschechien war Jemetz bei den Präsidentschaftswahlen 2023 und bei den Parlamentswahlen 2021 im Einsatz. Als Assistent stand er den Wahlbeobachtern der OSZE zur Seite. Wie der Politikwissenschaftler ausführt, würde zwar immer wieder kritisiert werden, dass auf den Kandidatenlisten zu wenige Frauen stünden. Mitunter gäbe es auch Zweifel an der Finanzierungsweise der Kampagnen von Parteien und Kandidaten.
Was aber den eigentlichen Verlauf der Wahlen angeht, hat meines Wissens keine internationale Organisation Einwände. Tschechien ist kein Land, in dem man Angst haben muss, dass jemand im Wahllokal Stimmen manipuliert.
Dass das so ist und dass in Tschechien freie und demokratische Wahlen abgehalten werden, ist vor allem der samtenen Revolution von 1989 zu verdanken. Am 8. und 9. Juni 1990 fand das erste demokratische Votum statt. Die Euphorie in der Folge sei groß gewesen, die Wahlbeteiligung hoch, schildert Politikwissenschaftler Niemetz. Man wollte nun wieder an die Demokratie unter Masaryk anknüpfen. In den Anfangstagen regierte man noch mit einer angepassten Verfassung, aus der kurzerhand der Leitsatz über die Führungsfunktion der kommunistischen Partei gestrichen worden war. Im Dezember 1992 wurde dann die neue Verfassung der Tschechischen Republik verabschiedet. Sie trat zum 1. Januar 1993 in Kraft, dem Datum, das gleichzeitig die Trennung der Tschechoslowakei bedeutete.
In Europa gibt es seit dem Jahreswechsel auch zwei neue Staaten. Aus der CSFR sind die Tschechische und die Slowakische Republik entstanden. Deutschland hat die beiden Republiken.
Während die tschechische Verfassung bis heute gültig und von essentieller Bedeutung für das Funktionieren des Staates ist, ist die Euphorie vom Beginn der 90er Jahre mittlerweile verflogen. Schuld daran hat laut Jemetz auch die Entwicklung nach den Parlamentswahlen von 1998. Die Sozialdemokraten waren damals Wahlsieger geworden. Mit den Zweitplatzierten, den Bürgerdemokraten, zu koalieren, war aufgrund der Rivalität der Parteien undenkbar. Stattdessen unterzeichnete man den sogenannten Oppositionsvertrag.
Es wurde eine einfarbige Minderheitsregierung von Miloš Zeman gebildet, die von den Bürgerdemokraten als stärkste Oppositionspartei toleriert wurde. In der Folge machte sich unter der Bevölkerung Desillusion breit. Die Leute bekamen das Gefühl, dass es egal sei, wie sie wählen, dass sich die da oben ohnehin anders absprechen würden.
Und diese Haltung sei bis heute zu beobachten, meint Niemetz. Mittlerweile käme es auch häufig dazu, dass die Leute diejenigen wählen würden, die im Parlament am meisten für Aufsehen und Stimmung sorgten. Wenn sich schon nichts ändere, werde man wenigstens unterhalten, beschreibt Niemetz die zynische Grundhaltung der entsprechenden Wählerschaft. Bei Parlamentswahlen in Tschechien bewegt sich die Wahlbeteiligung aktuell zumeist bei um die 60%. Bei Kreis- und Senatswahlen werden aber deutlich niedrigere Werte erreicht. In der zweiten Runde der Senatswahlen gingen 2024 etwa nur 17% der Wahlberechtigten wählen. Deutlich größer ist das Interesse hingegen bei den Wahlen zum Präsidenten, denn das Staatsoberhaupt wird seit 2012 direkt vom Volk gewählt. Eine personalisierte Wahl sei der Wahlbeteiligung immer zuträglich, vor allem wenn es um Spitzenpositionen gehe, sagt Niemetz. Obwohl der Präsident in Tschechien, ähnlich wie in Deutschland, eigentlich nur eine repräsentative Rolle hat, kommt der Wahl hierzulande schon Monate zuvor sehr viel Raum in den Medien zu. Die Bevölkerung verfolgt die Debatten aufmerksam und geht schließlich rege wählen. Doch hohe Wahlbeteiligung hin oder her, Niemetz merkt auch an, dass man diesem Indikator nicht zu viel Bedeutung zuteilwerden lassen sollte.
Zu einer höheren Wahlbeteiligung führt oftmals eine Polarisierung der Gesellschaft. Häufig werden dann radikale Parteien gewählt oder Protestparteien, die sich gegen das System richten. Man sollte die Wahlbeteiligung also nicht dahingehend fetischisieren, was sie zur Qualität einer Demokratie beitragen kann. Es ist immer gut, wenn Menschen wählen und sich für Politik interessieren. Aber es ist auch wichtig zu wissen, was dahinter steckt.
Ale je ještě dobré vidět, co je vlastně za tou volební účastí.
Von der Einführung der direkten Demokratie als Herrschaftsform in Tschechien hält Jan Němec wenig. In gewisser Weise spielt sie aber dennoch eine Rolle im politischen System. So können auf gesamtstaatlicher Ebene Referenden durchgeführt werden. Bisher kam es dazu nur ein einziges Mal im Vorfeld des tschechischen EU-Beitritts. Derjenige, der diese gesamtstaatliche Abstimmung damals initiiert hat, ist Wladimír Špidla. Der Sozialdemokrat war von 2002 bis 2004 der Premierminister Tschechiens. Was bereitet ihm im Blick auf das politische Geschehen heute Bedenken? Es sind unter anderem die Mitgliederzahlen in den Parteien, denn die brechen derzeit bei vielen traditionellen Gruppierungen ein, nicht nur bei den Sozialdemokraten. Die mitgliederstärkste Partei der Christdemokraten zählte 2023 zwar noch 19.000 und die zweitplatzierten Bürgerdemokraten rund 12.000 Mitglieder. Der Mitgliederschwund war zuletzt aber recht deutlich festzustellen und die neu aufkommenden Gruppierungen würden sich gar nicht erst bemühen, eine große Mitgliederbasis zu erlangen, sagt Špidla, und er verweist auf die rechtsnationale Partei Freiheit und direkte Demokratie.
Als sie zum ersten Mal gewonnen hat, gewisse Anteil von Stimmen, da diese Partei hatte ungefähr 20 Leute. Ja. Also das sind im Sinne der Struktur keine wirklichen Parteien.
Jan Němec ergänzt, dass dieser Trend in ganz Europa zu beobachten sei. Die neuen, jungen Parteien würden oft keine große Mitgliederzahl mehr anstreben, sagt er.
Heutzutage brauchen die Parteien keine Mitglieder mehr, denn der Wahlkampf ist professionalisiert und wenn die Parteien im Parlament sitzen, bekommen sie staatliche Zuschüsse. Mitglieder können den Parteien sogar zur Last werden, wenn sie stark an einer Ideologie hängen, die Führung aber flexibler sein will, um Koalitionen mit wem auch immer zu bilden und an der Macht zu sein.
Dieses Phänomen lässt sich etwa bei der Partei Anno von Ex-Premier Andrej Babiš beobachten. Seine populistische Partei ist heute die stärkste Kraft in der Opposition. Einst ging sie als gewissermaßen linksgerichtet an den Staat. Mittlerweile sitzt sie im Europaparlament aber mit den Rechtspopulisten in einem Boot, in der neuen Fraktion Patriots EU. Ende 2023 hatte die Anno weniger als 3000 Mitglieder. Neue Mitglieder akquirieren wollte man laut der Parteiführung nicht. Allerdings geht die Rechnung populistische Partei ist gleich geringe Mitgliederzahl nur bedingt auf. Denn die Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie zählte 2023 immerhin 11.000 Mitglieder und war damit nach Mitgliedern die drittgrößte Partei Tschechiens. Die wenigsten Parteibücher hatte vor den Parlamentsparteien hingegen die liberale Piratenpartei ausgegeben. Neben dem mangelnden politischen Engagement in Tschechien im Hinblick auf die Parteimitgliedschaft bereitet Wladimír Špidla im Gespräch über die Demokratie im Land auch ein anderes Thema Bauchschmerzen.
Politische Bildung ist etwas, was bei uns fehlt. und es wäre sehr gut, es zu stärken.
So gibt es in Tschechien zwar das staatliche Institut für das Studium totalitärer Regime, das auch politische Bildungsarbeit leistet. Eine Bundeszentrale für politische Bildung, wie etwa in Deutschland, gibt es hingegen nicht. Aber warum? Wie Spittler schildert, hatte seine Partei in der Regierung von Bohuslav Sobotka versucht, ein entsprechendes Pendant zu gründen.
Aber das war unmöglich zu organisieren, ja. Der Gegenwind war zu stark, ja. Sie haben gesagt, das ist eine Ideologie, wie zum Beispiel in der kommunistischen Zeiten, wir dürfen es nicht so machen und so. Also damals haben wir wirklich erfolglos, ja.
Da sie nicht staatlich organisiert ist, wird die politische Bildung in Tschechien heute häufig von privaten Bürgerinitiativen durchgeführt. Ein wichtiger Träger sind aber auch die Stiftungen der Parteien, wenngleich sie nicht die gleiche Stellung haben wie in Deutschland. Eine der Initiativen, die demokratisches Denken an den Schulen in Tschechien fördern will, heißt Odpovědné občanství, also verantwortungsvolles Bürgertum. Und es ist gerade eine politische Stiftung aus dem Nachbarland, die dahinter steht, nämlich die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Alena Reslova arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Prager Niederlassung der Institutionen. Die Schulen beschreibt sie im Interview als den Kern der politischen Bildung in Tschechien. Wie funktioniert die Initiative, die sie vor 10 Jahren erdacht hat?
Unser Projekt Verantwortungsvolles Bürgertum konzentriert sich vor allem auf die Lehrer, die wir unterstützen wollen, dass sie kompetenzorientiert unterrichten. Und was heißt das konkret? Man muss verstehen, das tschechische Schulwesen ist sehr, sehr an Faktenwissen orientiert. Aber Faktenkenntnisse sind wichtig, aber sie sind nur ein Bruchteil der Bürgerkompetenz, die man dann entwickeln soll. Man muss ja auch mit den Fakten arbeiten können, sie im Kontext setzen, kritisch nachdenken. Man muss auch in der Lage sein, eigene Meinung zu bilden und dann zu agieren. Und dies fördern wir mit unserem Projekt. Wir haben bereits 5 Publikationen mit führenden tschechischen Didaktikern, Politikwissenschaftlern und Rechtswissenschaftlern veröffentlicht, in denen wir für die Lehrer konkrete Unterrichtsaktivitäten vorbereitet haben, die an diese Entwicklung dieser ganzen Breite der Bürgerkompetenz orientiert sind.
Mit der Zeit ist Odpovědné občanství immer weiter gewachsen. In der Corona-Zeit hat man das Projekt DigiHavel gelauncht, das seitdem in den Schulklassen zum Einsatz kommt. Digi Havel sei ein digitaler Zwilling des ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der mittels künstlicher Intelligenz erstellt wurde, schildert Alena Reslova.
Sie können sich jetzt als einen KI-Chatbot vorstellen, der durch wirklich viele, viele Daten von und über Václav Havel programmiert wurde und im Sinne von Václav Havel antwortet.
In den Unterrichtseinheiten werden die Schüler in die Rolle eines Journalisten versetzt, sollen Fragen ausarbeiten und diese dem digitalen Václav Havel stellen. Das Projekt käme gut an und die Schüler seien begeistert, sagt Reslova. An 250 Schulen in ganz Tschechien wird bereits mit DigiHavel gearbeitet. Im Hinblick ganz allgemein auf die Demokratie bestehe aber noch viel Aufholbedarf, meint Reslova, und sie macht dafür auch die kommunistische Vergangenheit Tschechiens verantwortlich. Eine Mentalitätsänderung sei kein kurzfristiger Prozess, schildert die Mitarbeiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung und schlägt erneut die Brücke zu Václav Havel.
Der hat ja am Anfang der 90er Jahre sein berühmtes Satz gesagt, dass die mentale Transformation von der tschechischen Gesellschaft 2 bis 3 Generationen dauern wird. Und am Ende seines Lebens hat gesagt, naja, es wird wahrscheinlich noch 2 Generationen dauern, bis es klappt. Also das ist halt ein langfristiges Prozess, das aus meiner Sicht wirklich mit der historischen Erfahrung und mit der Art und Weise, wie man sozialisiert worden ist, sehr eng zusammenhängt.
Auch Martina Pšenjová verweist im Interview auf die langjährige kommunistische Vergangenheit Tschechiens, die bis heute ihre Auswirkungen habe. Pšenjová ist die Leiterin der Prager Niederlassung der Stiftung Open Society Foundations, die sich weltweit für Demokratie und eine aktive Zivilgesellschaft einsetzt. Und gerade im Hinblick auf das zivilgesellschaftliche Engagement der Tschechen zeigten sich die Spuren des Kommunismus, meint Pšenjová.
Co se týká vůbec zapojení do Eigentlich müssten die Menschen daran gewöhnt sein, sich in verschiedenen Organisationen zivilgesellschaftlich einzubringen. Denn schon während der ersten tschechoslowakischen Republik war man etwa Mitglied in Vereinen. Die darauffolgende Diskontinuität hat die Gesellschaft aber natürlich geprägt und einen Einfluss darauf gehabt, wie aktiv die Leute sind. Während den 40 Jahren Kommunismus und dem Zweiten Weltkrieg mussten sich die Menschen verpflichtend engagieren. Und nun widerstrebt dies vielen. Freiwilligenarbeit hat deshalb nicht dieselbe Stellung wie in anderen Ländern, etwa in Großbritannien oder den USA, wo es eine Unterbrechung nicht gab.
Als größte Herausforderung für die Demokratie und die Zivilgesellschaft in Tschechien sieht Przeňová eine gewisse Spaltung der Gesellschaft, eine Bläschenbildung. Denn die Menschen würden sich nicht gehört fühlen, so Przeňová. Zwar leistet der amtierende Präsident Petr Pavel durch seine klare und offene Kommunikation einen Beitrag dazu, die Gesellschaft zusammenzubringen. Die Gefahr einer Polarisierung und Radikalisierung bestehe aber weiterhin.
Die Menschen fühlen sich zum Beispiel nicht im Parlament vertreten, weil es bei uns keine moderne linke Partei gibt, niemanden, der diesen Teil des gesellschaftlichen Spektrums abdeckt. Die Sozialdemokraten sind derzeit sehr schwach und verschwinden. Die Grüne Partei ist nicht im Parlament vertreten und in einer ganz anderen Position als in Deutschland. Dabei könnten gerade diese Parteien einen Teil der Menschen vertreten.
Stattdessen wählen viele populistische Bewegungen. Aber können diese den Rechtsstaat in Tschechien ins Wanken bringen? Und was ist ein Rechtsstaat überhaupt? Wir beginnen mit der letzten Frage. Würde man den Wikipedia-Artikel zum Stichwort Rechtsstaat ausdrucken, kämen 35 dicht bedruckte Seiten zusammen. Der Politikwissenschaftler Jan Němec versucht es ein wenig knapper.
Ein Rechtsstaat ist ein Staat, in dem das Recht regiert. Es handelt sich um verschiedene Mechanismen und Institutionen, die Einzelpersonen und Gruppen vor Machtmissbrauch schützen sollen. Der Rechtsstaat sorgt dafür, dass die Gesetze, die verabschiedet werden, allen bekannt sind, dass sie eingehalten und durchgesetzt werden. Im Grunde schützt der Rechtsstaat also die Bürger vor dem Staat.
Dass man den Rechtsstaat in Tschechien im Großen und Ganzen als stabil betrachten kann, hängt laut Němec mit dem Senat zusammen, also mit der oberen Parlamentskammer. Denn sie ist nicht nur dazu da, Gesetze durchzuwinken, die in der unteren Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus, bereits verabschiedet wurden. Der Senat hat auch eine wichtige Rolle bei der Ernennung der Richter des Verfassungsgerichtes, der höchsten rechtsprechenden Institution im Land.
Der Staatspräsident schlägt Kandidaten für dieses Amt vor, die dann vom Senat bestätigt werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bisher alle Präsidenten der Tschechischen Republik mit einigen Kandidaten angeeckt sind. Das war bei Václav Havel so, bei Václav Klaus, ebenso bei Miloš Zeman und auch beim amtierenden Präsidenten Petr Pavel. Der Senat soll als eine institutionelle Absicherung funktionieren, damit keine Personen an die Spitze des Verfassungsgerichts kommen, die diese Institution missbrauchen oder hintergehen wollen.
Jan Němec erläutert zudem, dass der Senat einer eventuellen Verfassungsänderung zustimmen muss. Da in der oberen Parlamentskammer alle zwei Jahre ein Drittel der Sitze neu besetzt wird und die Mehrheiten in Senat und Abgeordnetenhaus deshalb fast nie deckungsgleich sind, wird so radikalen und schnellen Verfassungsänderungen vorgebeugt. Wozu schnelle Änderungen des Grundgesetzes führen können, hat sich zuletzt in Ungarn gezeigt, dessen Ministerpräsident seit 2010 Viktor Orban ist. Unter ihm wurde in dem Land die Unabhängigkeit der Justiz ausgehebelt und das Verfassungsgericht massiv geschwächt. Die Meinungsfreiheit wurde eingegrenzt, Hochschulen den staatlichen Leitlinien unterworfen, Minderheiten unterdrückt und Obdachlosigkeit wurde kriminalisiert. Die EU hat deshalb zuletzt ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet und dem Land den Status einer Demokratie abgesprochen. Im Nachbarland Slowakei sind seit der Wahl von Robert Fico 2023 ähnliche Entwicklungen zu beobachten. Es kam zu einer international kritisierten Reform des Strafgesetzbuches. Und ebenso wie in Ungarn grenzt man die Freiheit der Medien ein. Die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt RTWS wurde zum Staatsfunk umgebaut. Martina Pchrenjova von der Stiftung Open Society Foundations hebt deshalb hervor, dass man zur Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit vor allem eine unabhängige Medienlandschaft gewährleisten muss. Bedroht werden könnte diese ihrer Ansicht nach etwa durch die derzeit umfragenstärkste Partei Anno und ihren Chef Andrei Babiš. Zwar hat der Ex-Premier sein Medienimperium mittlerweile wieder verkauft, Pchrenjova sagt aber auch,
Babiš hat in der Vergangenheit bereits die Arbeit unabhängiger Medien in Frage gestellt und mit der Destabilisierung rhetorisch schon begonnen. Und er steht Orbán und Fico sehr nah. Meiner Ansicht nach ist er unberechenbar.
Jan Němec betont dabei aber auch,
der Populismus ist sicherlich eine große Herausforderung für den Rechtsstaat. Man kann aber nicht behaupten, dass populistische Parteien nach einer Machtübernahme per se den Rechtsstaat angreifen wollen und dass dies ihr Programm ist.
Der Politikwissenschaftler unterstreicht zudem, dass man in jeder Gesellschaft schnell und einfach einen Rechtsstaat abbauen kann, wenn dafür die entsprechenden Bedingungen vorherrschen.
Wenn es zu einer Krise kommt, etwa in der Wirtschaft oder im Bereich der Sicherheit, wenn die Gesellschaft also in ihren Grundfesten erzittert, werden die Bürger eine starke Hand fordern. Das heißt, eine starke Regierung, die eben nicht durch die Sicherheitsmechanismen eines Rechtsstaates aufgehalten werden kann.
Dass es nach den bevorstehenden Parlamentswahlen, die im Herbst 2025 stattfinden sollen, in Tschechien zu einem ähnlichen Szenario kommt wie in Ungarn oder in der Slowakei, das hält Jan Němec theoretisch zwar für möglich, aber für sehr unwahrscheinlich. Ähnlich sieht das Alena Reslova von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Selbst für den Fall einer potenziellen Koalition aus der ANO mit der rechtsnationalen Partei Freiheit und direkte Demokratie oder den Kommunisten.
Natürlich, so eine Koalition, falls es dazu kommen sollte, würde eine schwierige Periode bedeuten, die uns bestimmt wirtschaftlich sowie international schaden würde. Aber ich glaube, die Institutionen, Präsident, Verfassungsgericht, Senat, würden die demokratische politische Ordnung schützen.
Ähnlicher Ansicht sind auch der ehemalige Premierminister Wladimir Spidla und Jan Rötling, der Lokalpolitiker aus Chomutov. Und Martina Pchrenjova, sie sagt,
ich antworte mit den Worten von Juraj Rismann, dem Partner der ehemaligen slowakischen Präsidentin. Er sagte mir, das, was wir uns niemals, aber wirklich niemals vorstellen konnten, das passiert gerade. In Tschechien gibt es viele Notbremsen, die die Slowakei nicht hat, etwa einen Senat. Wir dürfen dennoch nie ausschließen, dass uns etwas Ähnliches passieren kann. Wir müssen dies stets im Kopf behalten, an unserer Demokratie arbeiten und uns für sie interessieren. Das war 6x Tschechien. In dieser Staffel blicken wir auf die Themen Frauenrechte und Gleichstellung, die deutsch-tschechischen Beziehungen, die Lage der Medien, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wie ist die Sozialpolitik in Tschechien ausgerichtet und welche Rolle spielen Bürgerbeteiligung und politische Bildung? 6x Tschechien, Staffel 1 und 2 überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform weiter. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Das war die 5. Folge von 6x Tschechien. In der 6. und letzten Folge wird es in 2 Wochen um die Rolle der Medien in Tschechien gehen. Für heute war es das von Radio Prag International. Mein Name ist Daniela Honigmann. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes zweites Adventswochenende. Na slyšenou.